danach. Ja, Jesus, wir brauchen wirklich deine Gegenwart, wir brauchen dein lebendiges Wort, Herr. Wir brauchen einfach dich, Herr. Und ich danke dir, dass du da bist. Halleluja. Ich will einfach einsteigen mit einem Wort aus Offenbarung 3, Vers 10. Das an den Anfang stellen. Das ist ein Wort, was mich unglaublich ermutigt hat und immer wieder ermutigt, wenn ich übermannt werde von dem Chaos, was in der Welt so vor sich geht. Teilweise auch von dem Chaos, was dann in mein Leben eindringt und auch von dem geistlichen Kampf, den ich vielleicht manchmal selber schon zu spüren kriege, selbst wenn ich noch nicht im Irak wohne oder da nicht bin. Ich sage noch nicht, weil als ich letzten Dienstag ernsthaft für den Nordirak betete und sagte, Herr, wie kann ich denn jetzt ernsthaft beten, hat er mir sofort geantwortet, bete doch mit der Bereitschaft, dass du morgen bereit bist, ins Flugzeug zu steigen und dahin zu fliegen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, so ist Jesus. Der kann reden. Bete doch mit der Bereitschaft, dass du bereit bist, morgen dahin zu fliegen. Also wenn dieses Chaos mal so an deine Herzenstür klopft, immer wieder hat mich das hier ermutigt. Das spricht Jesus, einer der Gemeinden, ich weiß jetzt gerade gar nicht welche, aber ihr könnt das selber nachgucken, findet es doch mal raus. Zu, er sagt, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Diese Stunde der Versuchung, man könnte sagen, die ist schon da und kommt noch mehr. Die Stunde ist schon da und sie kommt noch mehr. Und es ist gar kein Zweifel daran. Und wenn man darüber ein bisschen mehr nachdenkt, sagt man, da sind eigentlich gar nicht so rosige Aussichten. Wenn man da sich so ein paar Schriftstellen anguckt. Aber dann hat Jesus mir mal eines Abends, als ich eine ganze Weile schon auf meinem Angesicht lag und ihn angebetet habe. Und das habe ich gerne gemacht. Nicht aus Angst oder Furcht, sondern weil ich ihn liebe. Und mitten in diese Liebesgemeinschaft mit Gott hat er mir dieses Wort persönlich offenbart. Ich werde den Moment nie vergessen, weil ich einfach mein Herz ausgeschüttet habe und gesagt habe, Jesus, deine Gegenwart ist besser als alles andere. Ich liebe es einfach mal, eine Nacht mit dir zu verbringen. Eine Nacht mit deinem Geliebten, ist das nicht heiß? Wow! Und mitten hinein spricht Jesus, sagt, guck mal da, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ich werde dich bewahren. Ich sage euch, wenn Jesus dir das zusagt, das ist so ermutigend wie nichts anderes auf der Welt. Das kann ich gar nicht machen. Aber ich kann euch jeden Einzelnen ermutigen, doch dieses Wort vom Herrn auf den Herrn zu bewahren. Das Wort vom Herrn auf den Herrn. Jesus sagt, weil du zu dieser Gemeinde, weil du dieses Wort bewahrt hast in deinem Herzen, bewahrt hast, also gehört und auch getan, umgesetzt, weil du das getan hast, auf mich zu warten, zu harren. Die neue Luther-Übersetzung übersetzt da anhaltendes Warten, glaubensvolles Warten, in der Gewissheit, dass er kommt, wenn du auf ihn wartest. Die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft, Jesaja 40. Das ist ein Versprechen und Jesus sagt, die mich suchen, die werden mich auch finden. Amen. Gott ist denen, die ihn suchen, ein Belohner. Und wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, wenn wir dieses Wort bewahren, heißt das für mich, wir nehmen uns Zeit für Gott. Wir nehmen uns immer wieder Zeit, ihn kennenzulernen, Zeit in seiner Gegenwart aufzutanken, Zeit seine Liebe einfach auf uns einwirken zu lassen. Und wenn ich eins wüsste, was wir mehr brauchen denn je, dann ist es das, dass wir Zeit nehmen für Gott. Und wenn ich immer wieder die Schrift durchforsche und sage, Herr, was sollen wir denn tun in so einer Endzeit, wie wir jetzt leben? Was sollen wir denn tun? Ich frage es wirklich, ich sage, Herr, was sollen wir denn tun? Sollen wir jetzt alles wegschmeißen und nur noch fasten und beten? Was sollen wir denn tun? Sollen wir alle demonstrieren, auf die Straße gehen? So einfach zusammengefasst würde ich die Antworten, die Jesus mir gibt, in drei Worten sagen. Die kannst du mal deinem Nachbarn sagen. Kopf hoch, wache und bete. Sag das doch mal deinem Nachbarn. Kopf hoch, wache und bete. Kopf hoch, wache und bete. Das ist, was Jesus tatsächlich in der Schrift sagt. Als Pauschalantwort. Fürchtet euch nicht. Hebt den Kopf hoch. Schaut auf mich. Ich komme doch bald. Und in der Zwischenzeit, bis ich noch nicht da bin, wache und bete. Eigentlich ganz einfaches Patentrezept. Aber wie macht man das? Wie bleibt man wach? Wie betet man? Das ist ein Geheimnis. Bevor ich jetzt weiterspreche, will ich euch einladen, Moment nochmal einfach zu sagen, Vater, wir weigern uns, nur Hörer des Wortes zu sein. Wir sind jetzt mal gleich Täter. Wir sagen, Moment mal, bevor wir jetzt denken, also wenn Christian jetzt ein paar gute Punkte bringt, dann habe ich es wahrscheinlich gepackt. Ich garantiere dir, es wird so nicht sein. Und ich bin der Meinung, keiner von uns ist auf den Moment vorbereitet oder hat irgendeine Chance, sich vorzubereiten, wenn jetzt die Tür aufgeht, radikale Moslems reinkommen und drei Handgranaten schmeißen. Keiner von uns kann sich darauf vorbereiten. Nicht mit drei Punkten einer Predigt. Da gibt es nur eins. Wir müssen Jesus kennen. Wir müssen dieses Wort bewahrt haben. Nicht plötzlich rausholen, okay, was mache ich dann? Wenn ich gekidnappt worden bin? Was mache ich dann, wenn ich kurz vor dem Martyrium bin? Was mache ich dann? Sondern ich brauche eine Beziehung mit Jesus. Ich muss ihn kennen. Und dann weiß ich, irgendwie wird er mich da durchschleifen. Und das möchte ich gerne, dass seine Liebe in mir alle Furcht austreibt. Okay, mach dir mit. 5 Minuten. Mal eintauchen nochmal in seine Gegenwart. Und dann predige ich noch ein bisschen weiter. Einfach eintauchen in seine Gegenwart. Wenn das hier geht, ja, es geht, mache ich das. Ich habe nämlich gerade so ein Lieblingslied von mir im Moment. Herr, ich weiß, du bist bei mir, hast deine Hand auf mich gelegt, voller Liebe, die mich trägt. Herr, ich weiß, du bist bei mir, deine Gegenwart ist hier, ich bin zu Hause nur bei dir. Welch ein Wunder, dass du in mein Leben kamst. Diese Hoffnung, diese Liebe, die du gabst. Es tut mir einfach gut, in deinen Armen auszuruhen. Und für immer gehört mein Leben dir. Welch ein Wunder, dass du in mein Leben kamst. Diese Hoffnung, diese Liebe, die du gabst. Es tut mir einfach gut, in deinen Armen auszuruhen. Und für immer gehört mein Leben dir. Und ich weiß, du bist bei mir. Hast deine Hand auf mich gelegt. Der Liebe, die mich trägt.
Und ich weiß, du bist bei mir, deine Gegenwart ist hier. Ich bin zu Hause nur bei dir. Und ich weiß, du bist bei mir, hast deine Hand auf mich gelegt, deine Liebe, die mich trägt. Und ich weiß, du bist bei mir, deine Gegenwart ist hier. Ich bin zu Hause, nur bei dir. Oh, ich lebe für dich, Jesus. Ich bin frei nur durch dich. Halleluja, lass uns nochmal zusammen aufstehen und den Heiligen Geist einladen. Ich weiß, du bist bei mir. Und ich weiß, du bist bei mir. Hast deine Hand auf mich gelegt, voller Liebe, die mich trägt. Und ich weiß, du bist bei mir. Deine Gegenwart ist hier. Ich bin zu Hause, nur bei dir. Ich lebe für dich, ich bin frei nur durch dich, und ich lebe für dich, ich bin frei nur durch dich, und ich lebe. Nur durch dich, ja, ich lebe für dich. Ich bin frei nur durch dich, und ich lebe für dich. Bin frei. Tut mir einfach gut, in deinen Armen auszuruhen, und für immer gehört mein Leben dir. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart, die du versprochen hast. Herr, wir sagen heute Morgen einfach wieder neu, Herr, du bist alles für uns, Herr. Herr, du bist Anfang und Ende, Herr. Alpha und Omega. Du bist unsere Weisheit, unsere Hoffnung, unsere Gerechtigkeit. Jesus, ohne dich wollen wir nicht leben und ohne dich können wir nicht leben. Wir bitten, Papa, zieh uns wieder ganz neu an dein Herz, Papa. Papa, wir bitten dich, mach unsere Herzen wieder weich, mach unsere Herzen wieder warm durch deine Liebe, Herr. Mach unsere Augen wieder klar, Jesus, dass wir auf dich schauen können, Herr. Wir wollen unseren Kopf hochheben und sehen, dass unsere Erlösung naht, Herr. Tauchen noch einen Moment ein in seine Liebe, in seine Freiheit. Bitte ihn einfach um Vergebung, wo du mit vielen anderen Dingen beschäftigt warst. Wir leben für dich, wir leben für dich. Allein, nur du allein, wir leben für dich. lebe für dich. Ich bin frei nur durch dich. Und ich lebe für dich. Ich bin frei nur durch dich. Und ich lebe für dich. Ich bin frei nur durch dich.
Ja, vielleicht schenkt der Herr das, dass wir nachher noch ein bisschen weiter einfach tiefer gehen können. Jesus, wir danken dir, dass du da bist, Herr, und dass du so voller Gnade, so voller Liebe bist. Und beten, dass du unsere Augen wieder neu sehen lässt, wie du wirklich bist, Herr. Dass du unser Herzen wieder neu berührst mit deinem Feuer und deiner Liebe, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du es gerne tust, unser Helfer, unser Tröster. Amen. Amen. Halleluja. Ja, ich will euch noch ein paar mehr Bibelstellen zum Besten geben, die das vielleicht noch ein bisschen ausleuchten, dieses Kopf hoch, wache und bete. Vielleicht noch mal ganz kurz zu einem Einstieg, ein paar Erinnerungen, dass dieses Chaos, was wir jetzt so gerade in den Nachrichten immer wieder hören, dass es wirklich auf Gottes Programm steht und wir uns damit wirklich anfreunden müssen. Anfreunden im Sinne, dass Jesus von Anfang an gesagt hat, dies ist mit im Paket. Ein paar Bibelstellen, wo ich ja so als kleine Überschrift für diesen Teil nicht gerade rosige Aussichten. Wer mich kennt, weiß, dass ich mal so eine Bibelstellen-Zusammenstellung gemacht habe und eine CD, die hieß Gute Aussichten für jeden Tag. Jetzt mal so das Gegenteil von mir, nicht gerade rosige Aussichten. Matthäus 10, 21 und 22. Jens, vielleicht kannst du mir doch helfen und die immer dann an den Beamer werfen, dass wir es einfach nochmal sehen. Das klingt nicht gerade schön. Es würde aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Das klingt gruselig. Ein Vater sein eigenes Kind. Doch sehen wir gerade in extrem muslimischen Ländern geschehen genau diese Dinge. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Ihr werdet von allen gehasst werden. Was für eine nette Verheißung von Jesus. Ich glaube, keiner freut sich darüber. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Matthäus 24, 9. Nicht gerade rosige Aussichten. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das fühlt sich nicht gut an. Offenbarung 13, Vers 10. Über die Stunde der Bedrängnis. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Genau da. Da sind wir gefühlsmäßig noch relativ weit weg, dass sich das für uns mit Glaube und Ausharren der Heiligen verbindet. Offenbarung 20, Vers 4. Und das ist eigentlich die Stelle, die mir am allermeisten Mut macht, wenn ich so Nachrichten kriege, dass viele Leute enthauptet worden sind. Ganz ehrlich, mir fällt immer nichts anderes ein als dieses hier. Offenbarung 4. Was für ein großer Preis. Jesus nennt die Gruppe derer, die um seines Namens willen enthauptet wurden, unter denen, die als allererste auferstehen und im tausendjährigen Reich auf Thronen sitzen werden. Diese Menschen werden ganz, ganz hoch gehandelt im Himmel. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Sie dürfen auf Thronen mit Jesus sitzen. Und wer Offenbarung genau studiert, der weiß, wer nicht bereit ist, den Teufel zu überwinden, indem er das Blut des Lammes kennt, das Wort seines Zeugnisses in seinem Munde hat und sein Leben nicht liebt, der wird nicht in der Lage sein, die Endzeit zu überstehen. Wir müssen uns hier ganz klar machen, dass Jesus den Märtyrertod von Anfang an seinen Nachfolgern ganz klar vor Augen gemalt hat. Nicht irgendwo im Kleingedruckten, und das finde ich so genial bei Jesus. Nicht im Kleingedruckten, ach so nebenbei, Seite 17, ganz unten, hätte ich beinahe vergessen, falls sie mir bereit sind, mir nachzufolgen, könnte es unter Umständen passieren, dass sie auch mit dem Leben bezahlen müssen. Nein, er sagt gleich Seite 1, Nummer 1, wer mir nachfolgen will, muss bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachfolgen. Und dann sagst du, oh, der Preis ist hoch und Jesus antwortet uns, er will uns Mut machen. Matthäus 10, 28 und 31, die zwei Verse hätte ich gerne noch, wenn du die auch hast. Matthäus 10, 28, wo er die Endzeit das erste Mal ankündigt, eigentlich im Matthäus-Evangelium, da sagt er, fürchtet euch doch nicht vor denen, die den Leib töten. Da sage ich auch manchmal, Herr, ja Herr, wenn das so einfach wäre. Das ist so eine Ermutigung, ungefähr so wie wenn der Herr sagt, seid um nichts besorgt. Ja Herr, wenn das so einfach wäre, so einfach um gar nichts, ne? Seid einfach um nichts besorgt und das, was ihr essen oder trinken sollt, nicht mal um den morgigen Tag. Wir stellen fest, der Herr meint es sogar ernst. Und vermutlich wird schon bald eine Zeit kommen, auch über Europa, wo wir, sei es in finanziellen Sicherheiten, ob Rentensicherheiten, Sozialabdeckung oder auch im Bereich der Verfolgung, wir das sehr, sehr brauchen, dass wir es lernen, dass wir aus diesem Schlaf aufwachen. Ich habe nebenbei gedacht, ob ich die Predigt nicht auch doppelter Espresso nenne, weil so ein paar Schriftstellen, die so, was braucht es, um die Gemeinde Jesu aufzuwecken? Ganz ehrlich, wenn du eine Zeit lang viel Kaffee trinkst, dann weckt dich nicht mal mehr ein doppelter Espresso auf. Also jedenfalls einige. Wir haben jemanden im Lobpreisteam, ich nenne dessen Namen nicht, der kann auch nachts um 11. Achso, ja, hier sitzt noch einer, der kann nachts um 11 einen doppelten Espresso trinken. Der schläft, wenn er schlafen will. Kleiner Exkurs zum Thema Wachen. Ich habe mich echt gefragt, gibt es etwas, was uns Menschen wirklich aufwecken kann? Es gibt eine Substanz. Adrenalin. Hormon. Gott hat etwas eingebaut, du kannst mitten im Schlaf aufgewacht werden und wenn du einen extremen Schock hast, extreme Angst, dann schüttet dein Körper Adrenalin aus und dann werden extreme Kräfte freigesetzt. Und wisst ihr, was meine Hoffnung ist? Offenbarung 3, Vers 10, wo der Herr sagte ja, wenn du das Wort vom Herrn auf mich bewahrst, dann werde auch ich dich bewahren. Dann sage ich immer, Herr, sollte ich einschlafen, dann hast du immer noch die Möglichkeit, mich zur rechten Zeit aufzuwecken und mir meinen kleinen Adrenalinschock zu verpassen. Der Herr hat auch Adrenalin für seine Gemeinde. Das könnte ja fast Mut machen für Deutschland und Europa oder für den BFP. Also wenn jetzt Paul und ich hingehen zur BFP-Bundeskonferenz und wir beten mal so für so einen Adrenalinschock, es ist möglich. Du kannst einen komplett schlafenden Menschen haben und der kann innerhalb von wenigen Sekunden hellwach sein. Amen. Lass uns doch beide ermutigt sein. Der Herr hat auch geistiges Adrenalin. Ich habe das noch nicht allzu oft erlebt. Ein anderer Gedanke, der mir zum Aufwachen noch kam, ist, dass ich immer wieder feststelle, also jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn ich feststelle, dass meine Frau Lust hat, mit mir abends im Schlafzimmer zusammen zu sein, dann kann ich als Mann relativ schnell wieder wach werden. Ja, also mehr muss ich nicht sagen. Da gibt es auch sowas mit Hormonen. Also gerade bei Männern funktioniert das relativ gut. Ich würde fast sagen, unter bestimmten Bedingungen kannst du sie auch mitten in der Nacht aufwecken und sie werden relativ schnell wach. Ja, das fehlt den Frauen noch, dieses Gehen. Nicht? Aber das jetzt mal geistig übertragen, könnte der Herr auch eine Spritze der ersten Liebe uns verabreichen. Dass wenn wir wieder begreifen, der Bräutigam begehrt dich. Der Bräutigam möchte Zeit mit dir verbringen, dass du wieder aufwachst. Ich glaube, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, wenn wir merken, der hat wirklich Sehnsucht, mit mir zusammen zu sein. Ja, also das war die Bestandsaufnahme. Bei Jesus ist das mittendrin im Paket, nicht auf Seite 17, sondern er sagt, der Märtyrertod mitten im Paket, die Bereitschaft für ihn zu sterben, von Anfang an genannt. Und dann macht er Mut und sagt, Kopf hoch, wachet und betet und fürchtet euch doch nicht vor denen. Und Vers 31 vielleicht noch, da sagt er es dann gleich nochmal hinterher, fürchtet euch doch bitte nicht, ihr seid doch wertvoller als viele Sperlinge. Ich bin jemand, der Jesus sehr gerne ernst nimmt. Mir ist das irgendwie zuwider, damit zu leben, dass ich sage, ja Herr, ich weiß, du sagst das, aber ich mache es nicht. Sondern ich bin bis heute immer noch in dem Zustand, dass ich sage, Herr, wenn du sagst, fürchte dich nicht, dann möchte ich in diesem Zustand lernen zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr mit mir gehen wollt, aber ich glaube daran, dass sowas möglich ist. Und ich weiß, ich habe jetzt persönlich aus nächster Nähe erst zwei Menschen getroffen, die mit ihrem Blut und ihrem Leben quasi schon bezahlt haben, sehr krass gefoltert worden sind für den Namen Jesus. Und ich habe bei den beiden festgestellt, die wurden gefoltert, die dachten, sie sterben. Sie haben absolut krasse Dinge erlebt und sie sind daraus hervorgegangen mit absoluter Furchtlosigkeit. Das fand ich erstaunlich. Die leben beide heute hier in Deutschland, aber sind aus der Verfolgung gekommen. Und in die Augen solcher Menschen zu schauen, die keine Angst vor dem Tod oder Verfolgung haben, ist für mich sehr erstaunlich. Bei beiden habe ich festgestellt, dass ein ganz, ganz tiefer Friede in ihrer Persönlichkeit ist, den niemand rauben kann. Beides sehr ruhige Menschen geworden. Und ich weiß, dass mir da noch ganz viel fehlt. Aber ich habe Sehnsucht danach, in dieser Furchtlosigkeit und dieser Sorglosigkeit zu leben. Okay, Kopf hoch, wachet und betet. Ich habe das festgemacht, manch einer hat schon geahnt, aus der Stelle von Lukas 21. Und das lasse ich dann vielleicht mal die letzte, die wir hier ranwerfen, damit es nicht zu viel wird. Lukas 21, wo Jesus nochmal über die Endzeit redet. Lukas 21, Vers 28, Entschuldige, Vers 28 vorher, da ist dieses Kopf hoch. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also zwei Worte für diese eine Sache. Blickt auf und hebt eure Häupter empor. Das ist die Dienstanweisung unseres Chefs, wenn all diese Dinge passieren. Das vielleicht nur mal so kurz gegenübergestellt. Er sagt nicht, guckt jetzt möglichst viel Nachrichten, durchforscht das ganze Internet. Er sagt auch nicht, versucht alle möglichen Theorien herauszufinden, wer am längeren Hebel sitzt oder was da eigentlich gespielt wird in der NATO oder im Weißen Haus. Es gibt ja auch verschiedenste Verschwörungstheorien. Die einen sagen so und die anderen für Israel und für gegen oder für Hamas. Paul hatte ja vor 4 Wochen, glaube ich, 3 Wochen auch eine ganz gute Predigt, in diese Richtung gehalten. Das ist die Dienstanweisung von Jesus. Fürchtet euch nicht, sondern blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ich will das gern verbinden mit Hebräer 12, eine meiner Lieblingsstellen, wo es heißt, diesen vor uns liegenden Wettlauf, den schaffen wir nur, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also die Blickrichtung richtig zu haben, den Kopf hoch, das ist eine ganz wichtige Anweisung. Kopf hoch, nicht runter. Amen? Das können wir uns merken, Kopf hoch. Das können wir uns gegenseitig immer wieder sagen, hey, Kopf hoch. Schau nach oben. Schau hin zu Jesus. Deine Blickrichtung muss unbedingt stimmen, sonst kannst du die Dinge nicht richtig interpretieren. Und wir müssen lernen, mitten der Stürme, wie ein Petrus, der auf dem Wasser ging, müssen wir lernen, wo schaue ich hin? Nicht auf die Wellen, nicht auf meine Füße, die gerade auf Wasser versuchen zu laufen, sondern auf Jesus. Ich muss lernen, mitten im Sturm auf Jesus zu schauen. Und ich glaube, dass es unter anderem deshalb ist, dass Jesus immer wieder krasse Stürme auch in deinem Leben zulässt. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der sich manchmal fragt, muss das alles so anstrengend sein? Kennt ihr diese Frage? Ein paar wenige nur, ihr anderen seid noch unter der Gnade. Ich weiß nicht, welcher vielleicht, ich sage jetzt nichts Gemeines, könnte was mit geistlicher Reife zu tun haben, wenn der Herr ihn ins Teenageralter entlässt oder ins Erwachsenwerden. Es gibt auf jeden Fall so eine Erstlingsgnade, wenn man Jesus kennenlernt, dass man einfach nur seine Liebe schmeckt und sieht und hört und denkt, wow, es ist einfach so gut, es ist so gut. Und das soll auch so sein, wie ein Baby, ordentlich die Milch trinken. Milch, noch mehr Milch. Amen. Trink so viel, du davon kriegen kannst, bis der Herr irgendwann sagt, jetzt ist Vollkornbrei dran. Und irgendwann kommt dazu Vollkornbrot. Ja? Oder mein ordentliches Steak. Aber es gibt diese Momente, wo du fragst, Herr, muss das so anstrengend sein? Und ich glaube, Jesus will uns vorbereiten. Er will uns vorbereiten, dass wir lernen, mitten im Sturm unsere Augen aufzuheben. Wir sehen das anhand von diesem Gleichnis, dass er seine Jünger ganz bewusst auf das Meer geschickt hat. Amen. Und ich finde, es ist ein sehr hilfreicher Gedanke für dein Leben, dass du verstehst, die sind da jetzt nicht zufällig in den Sturm gekommen. Die sind auch nicht aus Ungehorsam in den Sturm gekommen. Das ist nebenbei auch so eine ganz fiese Sache. Wenn du mal in einem Sturm bist und du fragst einen geistlichen Bruder, und er sagt, oh, wie bist du denn reingeraten in diesen Sturm? Ich glaube, du hast nicht auf den Herrn gehört. Es ist sehr ermutigend zu wissen, dass manchmal man genau auf Jesus hört und mitten in den Sturm reinkommt. damit man was lernt. Damit man lernt, er ist bei dir. Okay, und Verse 34 bis 36 und dann bin ich schon fertig mit meiner Ansprache. Und ihr könnt darüber weiter nachdenken und gucken, was ihr daraus macht. Bei der Frage, was sollen wir denn tun, wenn wir dieses Chaos sehen, hier in Europa, im Nahen Osten, im Irak? Keine Ahnung, was sollen wir denn eigentlich tun? Und ich glaube, diese zwei Anweisungen, die sind einfach zentral. Wachet und betet, um sich das leichter merken zu können. Unter dem Wachsamsein würde ich dieses erste Wort hier tun. Hütet euch aber. Jesus gibt eine ganz klare Ermahnung in der Endzeit, in den letzten Tagen dieser Erde, sagt er, hütet euch aber. Wir sehen es an vielen Stellen. Also seid wachsam, pass auf, sagt er, dass dein Herz nicht beschwert wird. Das finde ich eine total wichtige Ermahnung. Er sagt, pass auf, dass dein Herz nicht schwer wird, dass es nicht hart wird. Ob durch Völlerei, Trunkenheit oder Lebenssorgen und der Tag plötzlich wie ein Fallstrick hereinbricht. Jesus sagt hier, dass wir aufpassen sollen, dass der Tag nicht plötzlich wie ein Fallstrick auf uns hereinbricht. Dazu noch eine kleine Anmerkung von mir. Ich habe viele Jahre zum Thema Endzeit eigentlich nur eins gewusst, nämlich er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Keiner weiß es. Und bin eigentlich erst vor einigen Jahren drauf gekommen, dass der Wille Gottes eigentlich für seine Auserwählten nicht ist, dass der Tag wie ein Dieb in der Nacht über uns kommt. Wusstet ihr das? Stimmt ihr mit mir überein? Er will für seine Auserwählten nicht, dass er wie ein Dieb kommt. Für seine Auserwählten, das sind wir, seine Gemeinde, möchte er, dass wir wach sind und ihn schon erwarten. Das findest du nochmal in 1. Thessalonicher 5, ganz klar, die ersten Verse von 1. Thessalonicher 5, wenn ihr das mal nachstudieren wollt. 1. Thessalonicher 5, da sagt er, der Paulus, wir sind nämlich nicht von denen, die schlafen, Kinder der Nacht, sondern wir sind Kinder des Tages und deshalb soll dieser Tag nicht über uns kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wir sollen wach sein. Kopf hoch, wache und bete. Sei wachsam. Sei wachsam. Wo kommt dieser doppelte Espresso her? Wo kommt dieses Adrenalin her? Ich habe schon so ein paar Ausführungen vorhin gemacht. Ich glaube, es ist ein guter Kampf des Glaubens. Ich habe da keine Patentantwort. Ich weiß nur, dass es ein täglicher Kampf ist. Petrus ermahnt auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, wacht und seid nüchtern, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Mir hilft beim Wachsamsein, sage ich ganz ehrlich, vielleicht könnte man es vergleichen mit, wenn du im Krieg bist. Ja, du schläfst heutzutage in Ruhe in deinem Haus hier in Berlin, weil kein Krieg ist, richtig? Aber wenn du eine Armee hast, die irgendwo jetzt auf dem Stützpunkt im Kriegsgebiet ist, dann werden sie immer eine Wache aufstellen. Da wird bei Tag und bei Nacht immer jemand wachsam sein. Und ähnlich sagt das Wort, wir müssen uns bewusst sein, ob bei Tag oder bei Nacht, ob am Sonntag oder am Montag oder am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, du hast einen Feind, der es wirklich auf dich abgesehen hat. Wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann ist es Zeit aufzuwachen. Ich weiß, dass mir dieser Gedanke und auch diese Erfahrung wirklich geholfen hat, real zu erleben, ich habe einen Teufel, der nicht nur ein bisschen mit mir spielt, sondern der mich wirklich töten möchte und meinen Glauben rauben möchte. Ich weiß nicht, wie Jesus dir das beibringen wird, aber ich habe es sehr real erlebt in der Auseinandersetzung mit der dämonischen Welt. Ich habe einmal für eine Frau gebetet, die besessen war, und da haben mich Augen angeschaut und die haben es mir richtig gesagt: Wir werden dich töten. Wir, eine Stimme im Plural. Und als ich sowas erlebte, wusste ich, da spielt einer nicht, der spielt keine Spiele. Das war Hass pur. Und seither weiß ich, die Tatsache, dass es möglich ist, dass Menschen andere foltern, kommt daher, vom Teufel, der Menschen abgrundtief hasst. Er will quälen, er will zerstören, und bei den Gläubigen will er vor allem deinen Glauben an die Güte Gottes irgendwie zerstören. Er versucht alles, auch gerne durch unseren Ehepartner manchmal. Ist manchmal phänomenal, sag ich mal, das, weil viele Christen sagen, ja, gerade die, die dir nahe stehen, auch durch die. Der Teufel versucht mit bösen Worten, er versucht unser Herz zu treffen, um uns irgendwie zu verletzen. Wir haben einen sehr realen Feind. Versteht ihr? Ihr habt es bestimmt schon erlebt. Aber es hilft, finde ich, wenn uns klar ist, das sind nicht die Menschen, das ist nicht der fiese Bruder eigentlich, sondern hier läuft noch ein anderer Plan. Letztendlich will der Teufel deinen Glauben zerstören. Und er will dein Leben zerstören. Wenn er kann, will er dich aus der Gemeinde Jesu rausholen, aus der Gemeinschaft. Er hat sehr klare Ziele. Und wenn du wachsam bist, dann kannst du diese Ziele erkennen. Okay. Und betet. Wir lesen das nochmal. Lass uns doch diese Abschnitte noch zusammen lesen. Dann mache ich Schluss. Hütet euch aber. Lest ihr mit? Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich will dieses ernste Thema einfach abschließen, nochmal mit einer kleinen Gebetszeit. Ich habe den Psalm 62 dazu vorbereitet. Der Jens wird den gleich einspielen. Und zu diesem letzten Punkt: Beten. Kopf hoch, wache und bete. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir lernen, alles im Gebet vor Gott zu bringen. Und dieser Psalm 62, der hat mir persönlich ganz, ganz oft geholfen. Da heißt es auch: Schüttet euer Herz vor ihm aus. Dieses Wort vom Harren auf den Herrn zu bewahren, das schaffst du nur, wenn du lernst, Gott als deinen Zufluchtsort kennenzulernen. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr, nichts geht mehr, dann musst du ihn kennenlernen als den Zufluchtsort, zu dem du immer laufen kannst. Und ich glaube, dann wirst du das erleben, dass er Tröster ist, dass er Helfer ist. Ich habe einmal die Geschichte von David im 1. Samuel gelesen, wo David einen Krieg führte. Und dann kam er mit seiner ganzen Mannschaft nach Hause und dann stellt er fest, alle Frauen und Kinder sind geraubt worden von seinem Lager. Und dann heißt es dort, dass alle seine 600 Mann sich gegen David empörten. Die sind ausgeklingt und haben gesagt: David, du bist schuld. Du hast uns da angeführt und jetzt sind unsere Frauen und Kinder tot oder weg, verschleppt. Und dann heißt es von David, da weinte er, bis er nicht mehr weinen konnte. Als ich diese Verse las, dachte ich, wow, der Mann muss sowas von am Ende gewesen sein. Seine eigenen Frauen weg, die Frauen aller seiner Männer und Kinder und dann noch 600 Leute die dich lynchen wollen. Kein gutes Gefühl. Und er weinte, bis er nicht mehr weinen konnte. Und dann heißt der nächste Vers: Und dann stärkte David sich in dem Herrn, seinem Gott. Und als ich das las, dachte ich, Herr, davon möchte ich mir ein paar Scheiben abschneiden. Zu lernen, mich in Gott zu stärken, wenn ich so am Ende bin. Und ich glaube, es ist möglich, Gott so als Zufluchtsort kennenzulernen, so auf ihn zu warten, bis er dich tröstet. Dazu möchte ich euch Mut machen. Ihr könnt diesen Psalm 62 jetzt noch nutzen zum Gebet. Moment über die Predigt nachsinnen. Jens, machst du es an? Danke dir.
Psalm 62.
Bisschen lauter noch.